Moin, mein Name ist Mike. Es ist inzwischen Mittwoch, der 25. März 2020, nicht mal annähernd 19.10 Uhr und dies ist keine normale Millerton-Folge, sondern eine Ankündigung. Wir hätten eigentlich gestern unsere nächste Monatsfolge aufnehmen wollen, Mitte April dann die nächste und beide haben wir jetzt abgesagt und hoffen, dass es dann im Mai wieder klappt. Aber wer weiß das aktuell schon? Und trotzdem wollen wir euch und nicht nur trotzdem, sondern gerade jetzt etwas Unterhaltung bieten und haben uns dazu überlegt, wir werden jetzt YouTuber. Da dieses Medium zwar Ähnlichkeiten mit dem Podcast-Format aufweist, aber eben über zusätzliche visuelle Möglichkeiten verfügt, wollen wir die YouTube-Folgen nicht auch noch zusätzlich als Podcast veröffentlichen, das wäre irgendwie verschenkt. Wir machen das mit dieser Folge zwar jetzt doch, aber eigentlich nur für diese ersten Sekunden, um euch darauf hinzuweisen, dass es uns noch gibt, wir aber eben zumindest vorerst drüben, also sprich auf YouTube, anzutreffen sind. Abonniert uns dort, wenn ihr wollt. Unser YouTube-Kanal heißt logischerweise auch Millerton. Ansonsten hören wir uns hier dann wieder, wenn hoffentlich alle gesund aus der Nummer raus sind und man sich wieder regelmäßig treffen kann. Solltet ihr nach der Folge wirklich der Meinung sein, dass das total sinnvoll ist, auch diese Folgen weiterhin als Podcast zu veröffentlichen, dann sagt Bescheid, dann machen wir das. Ansonsten gehen wir davon aus, dass das als Video erstmal reicht. In diesem Sinne, Forza St. Pauli, bleibt gesund.
Händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Ich beginne jetzt einfach mal. Hallo, wir sind der Millerton. Wir hätten eigentlich morgen einen Podcast geplant und haben uns da sehr drauf gefreut. Wir hatten Gäste geladen, es war alles vorbereitet. Und dann kam dieser Virus. Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, ja, das müssen wir jetzt aber dann irgendwie anders machen. Und da ist uns eingefallen, dass unser geschätzter Kollege Michael, schönen Gruß an der Stelle, irgendwann mal diesen YouTube-Kanal erstellt hat, den wir alle sträflich gar nicht benutzen, sondern Michael dann immer brav die Monatssendungen da reinschneidet und wir uns immer freuen, wenn es dann darüber auch 3 Klicks gibt. Und dann haben wir gedacht, ja geil, machen wir doch jetzt mal irgendwie was mit diesem YouTube-Kanal. Nutzen wir das Medium Podcast so ein bisschen, nutzen wir das, was wir im Blog machen und versuchen das jetzt einfach mal. Ich habe mich jetzt eingelesen in eine Software, die das zur Verfügung stellt und die jetzt unter anderem dafür sorgt, dass ihr diese fantastischen 3 Gesichter vor euch habt. Und wir werden natürlich jetzt hier nicht einfach nur 2-3 Stunden reden, weil dann gibt es halt doch bessere Formate wie zum Beispiel einen Podcast, sondern wir werden versuchen, dieses Medium YouTube, sprich mit Videos, mit Bildern zu bespielen. Und wenn Tim das hinkriegt, wird er auch den Chat auf YouTube noch zusätzlich betreuen. Wir sind alle neu in dem Metier und wir werden mal gucken, wie gut das klappt.
Ja, also ich habe auch gerade reingeschrieben, Fragen können auch gerne da im Chat gestellt werden. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Philipps Frisur oder zu Mikes Nase, keine Ahnung, dann könnt ihr die auch stellen. Ich versuche das hier ein bisschen zu überwachen und kann sagen, 38 aktive Zuschauer sind da momentan mit dabei.
Geil, yeah. 1910 schmeißen wir eine Runde.
45, Leute, jetzt explodiert der Laden hier.
Okay, wir wollen versuchen, das vielleicht jetzt 1-2 Mal die Woche zu machen. Es gibt ja ganz viele Menschen mit gewonnener Tagesfreizeit momentan. Das versuchen wir zu füllen. Wir haben gedacht, jetzt so zum Anfang versuchen wir das mal ganz sachte in den Flow zu bringen. Und da haben wir natürlich gedacht, wir haben ja schon diesen schönen Artikel von letzter Woche mit späten Siegtoren. Und diesen Artikel werden wir jetzt mal versuchen zu visualisieren und euch da eben mit reinzubringen. Tim übernimmt gleich den ersten Fall und jetzt muss ich hier in meiner tollen Software wechseln und wenn das klappt, muss ich wahrscheinlich die PowerPoint neu starten. Das gucken wir mal. Da, jetzt müsstet ihr sehen, das erste Szenario, über das wir reden und wir haben die ersten 2 von, ich glaube, insgesamt 16 Szenarios. Ihr müsst euch also heute nichts mehr vornehmen. Out of St. Pauli, nämlich in dem Fall aus der, also das erste zumindest, aus der englischen Premier League. Und es geht um ein dramatisches Saisonfinish. Tim, leg los. Oder soll ich erst das Video zeigen? Nee, du willst erst erklären, worum es geht, ne?
Nee, ich erkläre erstmal, worum es geht. Letzter Spieltag, englische Premier League. Seht ihr da auch 2011, 2012. Die Situation ist wie folgt. Mike hat das da sehr schön aufgearbeitet. Man City und Man United sind punktgleich in das letzte Spiel gestartet. Das ist überhaupt schon ein Wunder gewesen, weil Man United hatte, glaube ich, 5 Spieltage vorher 8 Punkte Vorsprung und war in Führung. Man City ist dann aber nochmal rangekommen und hat ein besseres Torverhältnis, ein 8 Tore besseres Torverhältnis gehabt und ging so in das letzte Spiel hinein, spielte gegen die Queen's Park Rangers zu Hause. Und es lief alles nach Maß. Man City ging in Führung, Manchester United führte auch, das heißt beide punktgleich, aber da Man City ein besseres Torverhältnis hatte, waren die auf Meisterschaftskurs. Allerdings haben die Rangers, Queen's Park Rangers, nicht die Rangers, sondern Queen's Park Rangers, haben dann ausgeglichen und sind dann auch in Führung gegangen bis in die 93. Minute. Da hat Edin Dzeko nämlich ausgeglichen zum 2-2 und dann dementsprechend letzte Minute der Nachspielzeit ergab sich noch folgende Situation, die Mike jetzt einspielen könnte.
Wenn ich das hier mit den ganzen Videos hinkriege. So, es kann sein, dass ihr euch gleich die Ohren wegfliegen, weil wir haben da einen Kommentator zu. Ich habe versucht, ihn hier schon mal runterzuregeln. Ich hoffe, dass das trotzdem klappt. Probieren wir mal.
Lass ihn laufen. Das ist das Beste an
dem. Ja, möglichst laut. Ich denke auch.
Okay, dann mach ich nochmal lauter. Es kann jetzt sein, dass gerade durch den Stream dieses Video, was ihr hier jetzt seht, furchtbar verpixelt ist. Das wird insbesondere bei den nächsten St. Pauli-Videos auch nicht besser. Aber gegen Ende hin, wenn wir zu den aktuelleren Szenen kommen, dann hoffentlich ein bisschen. So, und für die, die uns jetzt per Podcast hören, wir linken die ganzen Videos dann später auch im Chat.
Labunda min hadaf thalith. Labunda min hadaf thalith. Kura btetahawal al-an. Min jadid. Diung yataakhar. Diung yumarrar. Agüero. Agüero biyersil al-kura. Muhawala btassil. Agüero biyadi ya Rabbi. Mustahil. Mustahil. Al-hulmu yatahakak. Al-hulmu yatahakak. Kana kabusan.
Ich könnte ihm zugegebenermaßen stundenlang zuhören, aber ich verstehe kein eigenes Wort.
Das Geilste an dem Kommentator ist, ich habe mal andere Szenen gesehen, der hört sich schon das ganze Spiel so an, ne? Also auch auf dem Level. Ne?
Und ich da ist immer Tor.
Kenne das ja über.
Der startet über, schon heiser.
Ja, genau. Ich kenne also über das AFM-Radio, kenne ich das ja, und ich weiß genau, das ist mega anstrengend. Der muss Kopfschmerzen haben ohne Ende, da müssen Äderchen im Hirn ohne Ende platzen. Aber ich meine natürlich, letztes Tor, du spielst zu Hause und machst in der Nachspielzeit 2 Tore und wirst damit noch Meister gegen den Stadtrivalen. Ich meine, also eigentlich können wir die Sendung jetzt abbrechen, weil ein geileres Tor kriegen wir eigentlich nicht mehr.
Ja,
würde ich behaupten, aber da haben wir doch noch ein paar.
Ich habe eine kurze Zeit danach einen Bericht von Nick Hornby zu dem Spiel hier tatsächlich gelesen, wo er darüber berichtete, dass er mit einem amerikanischen Kumpel darüber gesprochen hat, dass Fußball ja eigentlich total langweilig sei. Der amerikanische Kumpel verglich das nämlich mit der NFL, wo am Ende ein Spiel darüber entscheidet und wer gewinnt, der ist Meister oder wie auch immer. Und er hat dann gesagt, wenn man das Spiel dazu vergleicht, dann ist jeder Vergleich mit der NFL absolut sinnlos, weil das war sensationell.
Ja, das kann man, glaube ich, so unterstreichen. Gucken wir mal ein bisschen besser, finde ich tatsächlich noch, die nächste Szene. Ich wusste vorher, dass es mit der Technik schwierig wird. Da bin ich wieder. Und das wäre Szenario Nummer 2. Wir befinden uns erneut in England und noch nicht ganz in der Premier League. Habe ich den Bildschirm gewechselt? Nein, jetzt müsstet ihr ihn wieder sehen können, glaube ich.
Genau, ich check das mal hier auf YouTube. Das läuft ja nebendrein, das Video. Also ich sehe unsere drei schönen Gesichter, sehe ich gerade. Ah ja, jetzt ist das auch reingekommen. Genau, Watford gegen Leicester City. In England ist es ja so, dass es so Aufstiegs-Playoffs gibt. Da steigen die ersten beiden direkt auf und die dritten spielen eine Relegation. Allerdings nicht dann so wie bei uns, der Tabellen 16. gegen den Tabellen 3. sozusagen der Tabellen 16. aus der ersten Liga, sondern da spielt Platz 3 bis 6. Die spielen Halbfinale und dann Finale in Wembley aus. Und das Finale ist ein Spiel und die Halbfinale sind 2 Spiele, ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Und da war es so, dass Leicester City das erste Spiel mit 1-0 gewonnen hat. gegen Watford zu Hause und im Rückspiel Watford 2-1 geführt hat, seit der 65. Minute. Und da ist übrigens so, es gibt keine Auswärtstorregel, das heißt 2-2, das Spiel wäre in die Verlängerung gegangen. Da gibt es auch kein Wiederholungsspiel wie im FA Cup oder so, sondern das Spiel wäre in die Verlängerung gegangen. Was dann aber passierte, ist, dass Leicester City, also das Auswärtsteam, in der Nachspielzeit, in der 96. Minute oder so, einen Elfmeter zugesprochen bekommen hat. Und das schauen wir uns auch gerne an.
Who won it, scores it. Leicester City go to Wembley and it's the end for Watford. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in, Almunia saves again. Absolutely astonishing. Now here come Watford. Forestieri. Here's Hogg. Deeney! Do not scratch your eyes. You are really seeing the most extraordinary finish here. It almost mirrors the final day.
Deeney, wie schön er das schreit. Tatsächlich, besser geht's nicht, oder?
Besser geht's nicht, nee. Deeney war übrigens, der kam aus dem Knast. Also nicht frisch aus dem Knast, am Anfang der Saison war er im Knast. spielt er heute dann auch noch erste Liga, also ist auch noch bei Watford da relativ erfolgreich dabei. Genau, also. Du hast das Spiel verloren eigentlich. Du kriegst einen Elfmeter gegen dich, du fährst nicht nach Wembley ins Finale, hast das Spiel verloren und dann, ja, episch. Also absolut episch.
Habe ich auch schon, Minute.
Habe ich, glaube ich, schon 50 Mal gesehen, dieses Video. Ich habe gerade gehört, dass die Videos an sich, also ich verfolge ja den Live-Chat, dass die Videos an sich sehr ruckelig sind. Ich hoffe, das sind jetzt auch tatsächlich zwei Videos gewesen, die von der Qualität her nicht ganz so dolle waren. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten ein bisschen besser hinbekommen. Dass da die Übertragungsrate ein bisschen besser ist, aber da könnte uns YouTube an sich auch einen kleinen Strich durch die Rechnung machen, weil ja die Übertragungsrate an sich ein bisschen runtergefahren wurde in den letzten Tagen.
Genau,
da, und viele Zugriffe da sind.
Ich sag mal so, bei den nächsten Videos, da ist die Videoqualität selbst auf meinem eigenen Rechner furchtbar, weil einfach das Video so grausam ist. Also da wird es noch nicht viel besser, aber wir versuchen das mal so. Jetzt muss ich einmal hier zurück zu uns. Und dann gehen wir jetzt zur nächsten Szene. Moment, da muss ich jetzt hier wieder wechseln. Das überfordert mich total, diese Technik. Szenario Nummer 3. Wir sind jetzt durch mit den internationalen Geschichten und widmen uns endlich dem FC St. Pauli. Wir beginnen im Jahre 1997 und Philipp erzählt uns, wie es dazu kam.
Ja, ich glaube, es war ein Freitagabend, es war auf jeden Fall ein Flutlichtspiel. Ich muss jetzt schon mal zugeben, an die einzelnen Spielszenen erinnere ich mich gar nicht mehr genau, weil ich 11 Jahre alt war. Entsprechend habe ich auch gar nicht so richtig viel gesehen von dem Ganzen, von der Gegend gerade aus. Wir waren auf jeden Fall im Jahr davor erst aus der Bundesliga abgestiegen. In der ersten Pokalrunde haben wir auch schon gegen die gleiche Jena Truppe verloren. Und was mir aber beim ersten Gedanken zurück an das Spiel noch in Erinnerung geblieben ist, war, dass die Stimmung extrem gut war. Und jetzt, wo ich deine Auflistung hier noch sehe, weiß ich auch, wieso das ist. Das war das erste Spiel der Singing Area, also dem heutigen Block 1. Und wenn man als Elfjähriger im Stadion ist, dann ist es ja gern nochmal so damit verbunden, dass so eine Niederlage einen auf dem Nachhauseweg zu Tränen gebracht hat. Und als die Jena da in der 75. mit 1-0 in Führung gegangen sind, da war ich eigentlich schon am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Trulsen oder Savicev ausgeglichen hat. Man muss auf jeden Fall festhalten, Truller hat den bestimmt mit 150 km/h irgendwo in Winkel eingeschweißt. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr an die Tore. Ich weiß nur im Nachhinein, ich habe eine Stoppuhr, also ich habe die Zeit mitgestoppt auf meiner neuen Stoppuhr, die ich da gerade hatte. Das war irgend so ein digitales Ding. Und da wusste ich, wir sind schon weit über die 90. Minute hinaus und es stand immer noch 0-1. Und am Ende gehen wir mit 2-1 nach Hause. Sensationell.
Savicev hat ausgeglichen, meine ich, und Trulsen das 2-1 gemacht.
Mhm.
Aber ich erinnere mich auch nur schemenhaft, also ich war damals in der Singing Area, es war ja das erste Spiel, Karten verkauft durch den Fanladen, damals noch ganz super anders als sonst, man wollte jetzt endlich die Stimmung wieder besser machen. Ich hatte bis dahin immer auf der Gegengerade gestanden und dann saß man oder stand man da halt auf einmal plötzlich auf diesem komischen, ja, Gerüst, was die Gegengerade Sitzplätze damals ja noch waren und war, ich glaube zumindest für die meisten wahrscheinlich, an einer Stelle, wo man im Stadion sonst noch nie war, und das war tatsächlich irgendwie richtig, richtig cool. Die Stimmung war fantastisch und nur der Sport, der passte halt nicht dazu, und man kann ja die Tabelle hier auch noch sehen. Nee, kann man gar nicht, weil ich das ja noch nicht, habe ich den Hintergrund wieder nicht freigeschaltet, ne? Oh, ich bin auch ein Dussel. So, jetzt müsste gleich da was kommen, hoffe ich. Jetzt. Das hätte ich eigentlich vorher aufschalten wollen, Entschuldigung. Hier auf jeden Fall die Tabellensituation. St. Pauli mit 14 Punkten, damals gab es noch die 2-Punkte-Regelung. Und Jena im Nacken, und eine Niederlage gegen Jena hätte uns dann, glaube ich, echt getötet.
Aber Moment, 2-Punkte-Regelung gab es damals nicht mehr. Die ist 95, 96 gekommen.
Ach, deswegen
haben wir halt, ich glaube auch.
Das stimmt. Ja, das wäre dann noch schlimmer gewesen.
Korrekt.
Umso schöner sind dann die 3 Punkte. Und ich weiß halt, dass das tatsächlich komplett einmal explodiert ist. Und dann ja auch über viele Jahre in der Single Area ziemlich gut war. Ich glaube, inzwischen gibt es da geteilte Meinungen schon ein paar Jahre, aber da gehen wir jetzt mal drüber hinweg. Dann habe ich die nächste Szene. Immer wenn ich zwischen dem Bildschirm und dem anderen hin und her springe, gibt es einen schwarzen. Dann müssen wir nochmal, schwarzen Bildschirm müssen wir nochmal üben. Dann geht es jetzt, da haben wir kein Video zu. Und dann kommt es zu der Szene, die, naja, eigentlich gar nicht hier reingehört, weil sie war gar kein Siegtor. Aber wahrscheinlich die Szene, die den meisten, also zumindest Älteren unter uns, als das späte Tor schlechthin im FC St. Pauli-Bereich zumindest zuzugestehen ist. Ich muss hier auch meine Liste jetzt nochmal gucken. Wer wollte die diskutieren? Oh, ich. Ja, dann. Also
ich war gar nicht im Stadion.
Ach, okay. Also es war der 34. Spieltag. Es ging mal wieder um alles. Der FC St. Pauli hatte die Stuttgarter Kickers zu Gast. Hatte Rot-Weiß Oberhausen zu Gast. Die sind in der Tabelle deutlich weiter oben. Die Stuttgarter Kickers spielten parallel in Karlsruhe. Und ihr seht, Karlsruhe war abgeschlagener Tabellenletzter, völlig hoffnungslos. Für die ging es also um gar nichts mehr. Und die Stuttgarter Kickers erzielten dann auch relativ früh die Führung und nach so einer Stunde den Ausgleich. Das hat denen aber immer noch gereicht, weil Rot-Weiß Oberhausen führte bei uns am Millerntor durch ein Tor von Romeo Ciuccia aus der 23. Minute mit 1-0. Und dann kam das, was Rainer Wolf unter anderem auch auf vielen CDs, glaube ich, sehr schön besprochen hat. Wir haben jetzt hier für heute nur ein Video, und wie gesagt, das sieht hier schon scheiße bei mir aus. Das wird jetzt im Stream garantiert nochmal schlechter aussehen, aber ich spiele das einfach mal ab, allein für den Ton.
Achten Sie auf die Zuschauer hinten. Sie stehen auf, los, alles nochmal nach vorne. Es gibt noch eine Chance, vielleicht gibt es noch eine Chance. Klasnic wühlt sich da durch, kämpft sich da durch, immer noch Ivan Klasnic. Adler kommt raus, Marin, das Tor für den FC St. Pauli. Sie haben es tatsächlich noch geschafft. In der letzten Minute macht Markus Marin das 1-1. Ein Millionen...
Alter Schwede, allein die Tormusik ist ja furchtbar. Aber diese Szene tatsächlich habe ich immer noch vor Augen, wie Klasnic schießt, abgeprallt, nochmal nachsetzt, den Ball reingibt und Marin dann das tatsächlich ganz fantastisch aus kurzer Distanz schafft. Jetzt habe ich hier das komplett falsche Video, das lassen wir mal schnell. So.
Aber es ist fast ein Jahr versetzt, weil das ist der 34. Spieltag aus dem Jahr darauf.
Genau, das ist nur nicht
also das Spiel. Das Krasse finde ich ja an dem Video, ich meine, da ist letzte Chance, der Ball geht weit nach vorne, dann kommt da irgendeine Bogenlampe rein und was passiert? Ivan Klasnic überlupft erstmal am 5-Meter-Eck, überlupft er erstmal seinen Gegenspieler. Ich meine, wie geil ist das denn?
Cooles
Was
auch.
Ist das denn für, also, ja, der hat das einfach, ja, einfach gut. Ja, Philipp und ich waren damals, das weiß ich noch genau, wir waren in Schneewerding, übrigens im Schneewerding, wo Stani damals die Aufstiegstruppe zusammengeschweißt hat, oder ja, doch, die Aufstiegstruppe zusammengeschweißt hat, bei Opas, was war's, 70er oder so?
Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas dürfte das gewesen sein, ja. Und wir hingen, damals war das auch noch nicht so mit Live-Ticker am Handy, das war... Also SMS-Kontakt, den man da, glaube ich, hatte mit Ach und Krach, konnte man da das Ergebnis hören. Ich glaube, wir haben in der Hotellobby lief irgendein Radio oder so. Und ich glaube, darüber haben wir das verfolgt. Gruselig eigentlich.
Ja, ich war im Stadion. Es war die komplette Eskalation. Und ich glaube, da habe ich noch Wochen, wenn nicht gar Jahre später von gesprochen. Ach, jetzt war ich zu schnell mit dem Wechsel. Jetzt sind wir schon beim nächsten. Und ich muss kurz gucken, es geht um einen gebrochenen Finger und ich glaube, Philipp nimmt uns mit auf die Reise, wie es dazu kam.
Wie es zu dem gebrochenen Finger kam, das muss Tim gleich mal erzählen, der hat da glaube ich erste Handinfos, aber ich kann mal zu der Ausgangssituation kommen. Also
erste Hand im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir sind mittlerweile in der zweiten Liga, ich glaube im zweiten Jahr in der zweiten Liga, nachdem wir aufgestiegen sind. Dabei stehen wir gar nicht so schlecht. Koblenz kommt ans Millerntor, wir haben den 16. Spieltag. Koblenz kommt ans Millerntor, die stehen unten drin. Die Ausgangssituation ist klar, wenn du da oben dranbleiben willst, dann musst du heute einen Dreier holen. Wir starten auch ziemlich gut. Ludwig hat, glaube ich, das weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich glaube, der hat einen ziemlichen Hammer rausgeholt und das 1-0 gemacht nach 10 Minuten.
Ludwig, Alexander Ludwig, hat immer einen Hammer rausgeholt.
Ja, wahrscheinlich.
Genau wie Marcel, mich da auch wie Marcel Eger immer mega geile Kopfballtore gemacht hat, hat ja. Alexander Ludwig nur in dem Volley von der 16er Kante die Dinger eingeschmeißt.
Ja, wahrscheinlich.
Großer Kohl hat nie ein Kopfballtor gewonnen.
Die Koblenzer, Fatmir Vater hat ausgeglichen, noch kurz vor der Halbzeit. Und die gingen sogar durch Mavric in Führung, durch einen Elfmeter, was das Spiel eigentlich völlig auf den Kopf gestellt hat. Danach sind wir nur noch angerannt. In einem Akt der Verzweiflung wurde Morike Sako noch eingewechselt, der dann in der 84. das 2-2 macht. Und während wir immer weiter anstürmen, gibt es, glaube ich, die Nachspielzeit wurde gerade angezeigt und Matze Hein macht vom Mittelkreis oder sogar vom eigenen 16er irgendwie aus der Entfernung, schlägt er einen langen Ball nach vorn. Ich glaube, das war ein Freistoß. Und wir versammeln uns vorn möglichst breit gespreizt am 16er, um irgendeinen Abpraller nach möglichst viel Chaos im 16er der Koblenzer verwerten zu können. Rothenbach rutscht noch durch und schießt den Torwart an. Eine Riesenchance, der da eigentlich vergibt. Der wird wahrscheinlich über Jahre Marcel Eger seine Schulden in der Mannschaftskasse gezahlt haben, weil der ihn da rausgehauen hat und das Ding noch danach reingegrätscht hat. Also, Mike, ich glaube, du hast die Szene da. Mach die doch mal an. Ja, genau. Freistoß.
So, und an der Stelle muss Tim jetzt einhaken, da ging irgendwas kaputt.
Apropos einhaken, da ging der Finger kaputt. Ja, von Marcel Eger ging der Finger kaputt. Ich habe das hat er mir mal erzählt. Marcel Eger und ich haben mal im Schibin damals, als ich noch im Schibin gearbeitet habe, als er Philipp Tresendienst hatte, haben Marcel Eger und ich mal zusammen aufgelegt. Ja, und da hat er mir erzählt, dass er stolz ja erstmal der letzte Erstligatorschütze für den FC St. Pauli ist überhaupt. Aber auch, dass er bei dem Tor sich sein Skiurlaub sozusagen selber absagen musste, weil er sich den Finger dabei gebrochen hat, als er auf den Zaun geklettert ist. Und dafür natürlich noch die gelbe Karte gesehen hat. Aber ey, ganz ehrlich, Schiri-Goal. 3-2, da du drehst das irgendwie 85. Minute Marzako das Tor und dann macht Eger da in der Nachspielzeit das Ding. Ich meine, da würde ich auch auf den Zaun klettern.
Ich möchte noch mal kurz darauf verweisen, was Rothenbach für ein Riesending vergeben hat kurz davor. Ja, also das war gnadenlos aus 3 Metern, glaube ich, den Ball nicht richtig getroffen und dadurch den Torwart angeschossen. Ich glaube, direkt nach dem Spiel waren wir bis auf einen Punkt dran oder bis auf 2 Punkte dran an Platz 3 oder Platz 2 sogar. Und dann ging es zum FSV Frankfurt. Freitagabend, Auswärtsspiel.
Oh ja, warte, erzähl nicht zu viel, das haben wir im nächsten Block drin. Da habe ich mich schon, das, ja. Ja, da war ich.
Ja.
Sprechen wir nächste Woche auch zu.
Machen wir vielleicht lieber mal einen anderen Mal. Könnte ein eigener Block werden. Das
war richtig scheiße.
Gut, als nächstes haben wir Rot-Weiß-Aalen und ist, also wenn man in der Musikwelt von One-Hit-Wonder spricht, dann auf diesen Tag trifft das auch zu. Tim, nimm uns mit.
Ja, es gibt einen Fußballer beim FC St. Pauli, der hat eine Quote von alle 13 Minuten ein Zweitligator. Geile Quote, hat noch nicht mal Henk Fehrmann, nicht mal Ebbers, das ist Nils Pichinot tatsächlich gewesen, der vor der Saison für die zweite Mannschaft des FC St. Pauli, glaube ich, geholt wurde und dann im ersten Saisonspiel Freitagabend gegen Rot-Weiß Aalen eingewechselt wurde beim Stand von 1:1 und in der Nachspielzeit das 2:1 gemacht hat und damit den Startschuss gab für eine fast unvergessliche Aufstiegssaison. Rot-Weiß-Aalen übrigens damals noch in der Saison, wenn mich nicht alles täuscht, mit Marco Reus, in der Saison davor auch noch mit Kevin Großkreuz, das war die Truppe. Ich hab Bilder gesucht, ich habe nur so ganz verpixelte gefunden, die ich dann nicht mehr an euch geschickt habe. Alter, die Frisuren von Marco Reus und Kevin Großkreuz zu der Zeit, ne? Da könnten wir auch einen Podcast draus.
Sie haben doch auch zusammen am Millern-Tor gegen uns gespielt. War das nicht so? Direkt
im Jahr davor.
Mit den Frisuren schon so.
Großkreuz hatte so einen Fukuhila und der hat sich so ab Nackenlänge hat er sich die, also genau. Der hatte so braune Haare und ab Nackenlänge hat er sich die blond gefärbt. Alter. Und Marco Reus hatte so einen, fast so einen Jekyll Hyde-Schnitt, ne? Der hat so hier, also auf der linken Seite war alles irgendwie kahl rasiert und auf der rechten Seite hat er sich dann so eine tolle irgendwie hochgesetzt. Ey, mega. Absolut. Wenn du die heute noch mit den Fotos konfrontieren würdest, dann ganz großartig. Genau, aber das war natürlich nicht das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob Reus damals mitgespielt hat. Großkreuz war dann schon nicht mehr bei Aalen in der Saison. Auf jeden Fall war das natürlich der perfekte Start. Ne? Ein Tor in der Nachspielzeit, Pichinot, den ich übrigens noch aus dem Sportunterricht von früher kenne, weil er auf die Nachbarschule, aufs Nachbargymnasium gegangen ist von unserem Gymnasium und damals der Fußballsportkurs zusammengelegt wurde. Und da habe ich gegen ihn auch im Jahr davor noch Fußball gespielt. Und ich muss sagen, also Aalen, ja, also hätten die mich auf dem Feld gehabt, ne? Dann wäre das nicht passiert.
Für Aalen hätte es bei dir auch gereicht, oder?
Ja, okay, genau. Sage ich jetzt mal so ganz frei. Nee, Nils Pichinot ist, glaube ich, auch der Knipser jetzt noch in der Regionalliga für Nordhausen. Die Saison hat er ja ganz gut geknippt. Ist dann, glaube ich, auch von St. Pauli, so ganz übel gewechselt zu Chemnitz
Rostock. Oder so. Ich meine, der ist zu Rostock gegangen.
Ich glaube, der hat Chemnitz, Jena, ich glaube, der war gefühlt überall. Mhm. Aber ich weiß, dass wir damals, Philipp, die Mannschaftskasse oder der Verein TSG Bergedorf hat damals irgendwie eine Summe X in die Mannschaftskasse bekommen, weil der ja auch mal ein halbes Jahr bei uns gespielt hat in einer anderen Truppe. Und das
stimmt.
Das wurde damals dann irgendwie beim Griechen, weiß ich noch genau, wurde das irgendwie auf den Kopf gehauen.
Ich habe parallel mal kurz gegoogelt. Er spielte nach uns bei Jena. Dann Jena 2, dann Hallescher FC. Achso, ja, siehst du, warst du schneller als ich. Ja.
Aber Marktwert konstant gehalten. Nicht so schlecht.
Ja, und die Saison irgendwie schon 10 Tore gemacht oder so.
Ich glaube, der knippt ganz gut gerade. Ja, stimmt.
Ja. Gut, dann gucken wir uns dieses fantastische Tor auch mal an. Die Videoqualität ist so furchtbar schlecht, ihr werdet nicht viel erkennen können. Aber wenn ihr das gegoogelt habt zwischendurch, St. Pauli, Aalen, Pichinot, dann werdet ihr auch auf dieses Video unter anderem stolpern. Das ist also Freistoß, Stocher vor der Süd. Und man fragt man sich immer, was für geistesgestörte Leute eigentlich bei so einer Szene wirklich in aller Ruhe in der Kurve ihr Handy in der Hand halten können.
Ja.
Aber gut, für solche Bilder ist es dann mal schön.
Wahnsinn. Schönen Gruß an Stefan Schatz, der sagt, wir brauchen dringend Fototapeten. niemand will die Bücherregale sehen, Mike.
Ja, ich habe aber da drüben die Sammler-Edition vom Herr der Ringe, hier, da so ungefähr. Also mit den Figuren und so, da bin ich ganz stolz drauf. Habe ich das ganze Zimmer zeigen, umgebaut, dass das im Bild ist. Nein, stimmt gar nicht.
So. Sie können doch was als Fototapete durchgehen.
Wo muss ich denn jetzt hin hier? Da muss ich.
Ah, und ich krieg gerade die Info, wo wir gerade bei Piechenort waren und Nordhausen. Nordhausen ist insolvent. Und da geht wohl nicht mehr viel. Die Saison. Die sind, glaube ich, auch mit schon mega vielen Minuspunkten gestartet in die Saison. Also die haben eigentlich tatsächlich eine ziemlich gute Saison gespielt, sind aber relativ weit unten noch. Das ist jetzt aber eher so Halbwissen bei mir. Aber ich glaube, die sind irgendwie mit, was weiß ich, 9 Minuspunkten in die Saison gestartet oder so. Und jetzt, wo ich diese halben Thesen raushöre, mache ich mir lieber nochmal schnell ein Bier auf. Dann ist die Zunge noch ein bisschen lockerer und dann behaupte ich einfach, das sei die Wahrheit.
Trink nicht zu viel. Du bist nämlich bei der nächsten Szene schon wieder dran. Du darfst uns mitnehmen auf... Warte, ich bebilder es kurz. Ah, das klappt doch immer nicht. Jetzt aber. So. In die Zweitligasaison 2011-2012.
Ja, erste Saison von André Schubert. Also, genau, in die zweite ist er ja noch gegangen, aber dann ging ja das Desaster los beim FC St. Pauli. Das war also nach Stani, also nach dem Abstieg, sind wir ziemlich gut gestartet. Und das ist die Tabelle vor dem Spiel ist das gewesen, die Tabelle. Fünfter Spieltag ist es gewesen. Und wir waren aber nicht mehr Spitzenreiter, weil es war ein Montagsspiel. Da sind es, glaube ich, schon Fürth oder so an uns vorbeigezogen oder Braunschweig und konnten mit dem Sieg wieder Spitzenreiter werden. Ich weiß noch genau, wir sind damals zum Spiel gegangen und es war irgendwie Montagabend, waren irgendwie noch 25 Grad oder so in kurzen Hosen und wir haben uns überlegt, Alter, wir müssen doch, warum sind wir eigentlich in Hamburg und nicht auf Teneriffa oder so und gehen da immer zum Fußball? Da hat man das immer so. Da haben wir erstmal uns überlegt, dass wir alle zusammen mit der Horde von 10 Leuten, dass wir alle auswandern und uns da dann einen lokalen Fußballverein suchen. Aber also die Auswanderpläne, die sind natürlich total safe, aber St. Pauli kannst du natürlich nicht so einfach auswandern. Und deswegen sind wir dann doch bei dem Spiel geblieben, haben die Pläne nicht realisiert und es hat sich auch gelohnt. St. Pauli war klar besser, das gesamte Spiel. Kevin Schindler hat das 1-0 gemacht, damals für St. Pauli. Schindler übrigens inzwischen Trainer, ich glaube Jugendtrainer oder Trainer von einer U19 oder so auf den Färöerinseln. Jetzt halt, jetzt seid ihr baff. genau, wird ausgeglichen von Duisburg und Duisburg verliert aber einen Spieler in der irgendwann Mitte zweiter Halbzeit durch Gelb-Rot und danach ist das so ein komplettes Anrennen gewesen mit Chancen ohne Ende und ich weiß, die Nachspielzeit hat schon angefangen, so jetzt haben wir es und Finn Bartels hat eine Chance vergeben. Ey, du glaubst es nicht, was der für eine Chance vergeben hat. Das war so Expected Goals Wert von 2,8 oder so, nur die Chance. Aber er sollte ja diesen Fehler
jetzt zerstörst du alles, und da was du aufgebaut hast, weil die meisten Leute haben jetzt echt gedacht, sie haben Expected Goals zu langsam verstanden und wenn du jetzt für eine Chance einen 2, irgendwas Wert raushaust, das kann doch keiner mehr nachvollziehen.
Ja, okay. Also Expected Goals Wert von 0,99. Machen wir es mal so. Das und was dann kommt, ist dann genau, noch ein letzter Angriff und den können wir uns jetzt anschauen.
Genau, ich hoffe, ihr habt das parallel jetzt schon mal selber gegoogelt und schaut euch das da an, aber ich sage euch auch, diese Videoqualität ist noch ganz furchtbar. Wir sind aber dann auch irgendwann hier schon am Ende und kommen dann zu St. Pauli TV, da wird es dann deutlich nachvollziehbarer.
Ha ha ha!
Bierbecherwerfer, allesamt. Schlimm.
Schweinerei.
Verdammt, weiß, abseits verdächtige Position. Da muss ich nochmal dran erinnern.
Soll ich nochmal Standbild machen?
Habe ich damals im Stadion schon gedacht. Ja, das ist die kalibrierte Linie da gerade bei dir.
Ja, so war das. Krass.
Ja, ich weiß nicht, das habe ich auch im Blog geschrieben. Ich habe mich damals schon so tierisch aufgeregt, weil Schubert, und der war ja noch recht neu und so, man wusste ja nicht genau, was da ist und so, da hat er doch glatt Bruns ausgewechselt und Morena eingewechselt beim Stand 1-1 gegen 10 Leute. Da ist mir echt die Hutschnur geplatzt im Stadion. Da habe ich echt gedacht, was ist denn das für ein Penner, dass der jetzt Morena einwechselt? Will er das 1-1 gegen 10 Mann verteidigen? Das kann auch nicht wahr sein.
Vor allem gegen den Tabellen 16. oder sowas war das, ne?
Genau. Ja, aber dann hatte er danach in der Pressekonferenz hat er gesagt, dass er wieder mehr Passsicherheit im Mittelfeld haben wollte. War ich beeindruckt. Also, hat ja funktioniert anscheinend, ne? Weil es war dann, den vorletzten Pass hat übrigens Morena gespielt. Oder war es Daube? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er viel richtig gemacht dann.
So war das. Wir gehen weiter in die Saison 2011-2012 und wir haben jetzt, vielleicht müssen wir mal zwei Sachen vorweg sagen. Erstens, wir haben, glaube ich, keine einzige Szene dabei, wo das letzte Tor nicht am Millern-Tor gefallen ist. Ich glaube, Tim hatte im Artikel eine einzige Szene, irgendwie in letzter Minute Elfmeter von Ginczek in Aalen. Ich weiß aber nicht mal mehr, ob es das Aalen mit Doppel-A oder AH war. Aber das war das einzige Auswärtstor. Ansonsten machen wir späte Tore offensichtlich nur zu Hause.
Und späte Siegtore. Ich weiß noch, wie Fabian Boll im Paderborn mal mit kompletten Willen und seinem Gesicht das 1-1 gemacht hat. In
Paderborn. Ja, das erinnere ich auch noch. Aber ich habe auch
war eine reine Willensleistung.
Nach dem Artikel habe ich auch lange drüber nachgedacht. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir mal irgendwo ein Siegtor auswärts in der Nachspielzeit geschossen haben.
Nee, wir haben nur Sieg-Gegentore, also Niederlagen-Gegentore in der
Nachspielzeit. Sieg-Gegentore ist schön. auf jeden Fall sind wir jetzt zum ersten Mal von heute insgesamt drei Malen am Millern-Tor gegen Union Berlin. Das kommt also noch zweimal. Und dieses Spiel ist aus mehreren Gründen legendär. Zum einen, weil nach wie vor mein Traum-Tandem in den Farben Braun und Weiß, Max Kruse und Finn Bartels, ich finde die beiden zusammen, war einfach das Allerschönste, was wir je erlebt haben. Auch, tut mir leid, Fährmann und Mölledeli kommen da nicht mit. Ich fand die beiden einfach überragend. Die haben da beide getroffen. Das Tor von Bartels fehlt hier noch. Das sehen wir dann gleich. Und das Ganze gewann dadurch an Dramatik, dass wir die Tabellensituation hier ja gerade noch sehen. Der FC St. Pauli war also drauf und dran, hier noch in den Aufstiegskampf einzugreifen. Kleiner Spoiler, Fürth hatte das, glaube ich, damals dann zum ersten Mal überhaupt geschafft am Ende der Saison. Und es wurde, nachdem wir zur Pause noch zurücklagen, durch Max Kruse ausgeglichen und Union dezimierte sich dann durch eine gelb-rote Karte von Maurice Trapp selbst. Es folgte ein Tor von Marius Ebbers, ich sehe es noch wie heute vor mir, auf die Südkurve, wo er hineinfliegt in die Flanke und den Ball dann mit der, ich glaube, linken Hand ins Tor wischt, die er auf Kopfhöhe hält. Das ganze Stadion jubelt. Alle Mannschaften stellen sich, glaube ich, fast schon wieder auf, aber die Unioner protestieren dermaßen, dass der Schiedsrichter damals in Ermangelung eines Kölner Kellers tatsächlich zu Marius Ebbers gegangen ist und ihn gefragt hat, du Ebbe, erzähl doch mal. Und Ebbers war dann so fair zuzugeben, in der 80. Minute in dieser dramatischen Situation für den Aufstiegskampf zu sagen, ja, stimmt, war mit der Hand, darf nicht zählen. Und daraufhin hat der Schiedsrichter dann korrekterweise das Tor zurückgenommen, darf er, solange er noch nicht wieder angestoßen wurde. Und dann kam Finn Bartels. Ich hoffe, ich habe das Video jetzt. Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, habe ich gar nicht. Das habe ich nämlich nicht gefunden. Blöd. In der Nachspielzeit.
Nee, ich auch nicht.
In der Nachspielzeit machte Finn Bartels dann auf jeden Fall das Tor und damit war natürlich alles toll und Marius Ebbers konnte dann umso entspannter im Nachgang noch Interviews geben, weil er sagte, ja, alles gut, hätte ich natürlich sowieso immer gemacht, würde ich jederzeit wieder machen, weil ich weiß ja auch, dass der Finn Bartels da nach mir dann noch ein Tor schießt.
Na, er sagte vor allem da im Interview nach dem Spiel hat er ganz interessante Sachen gesagt, weil er sagte so, ja, jetzt werde ich gefeiert. Was wäre denn gewesen, wenn ich gelogen hätte sozusagen, ne? Also wenn ich gesagt hätte, nö, ist nicht. Ich habe den Ball nicht mit der Hand gespielt. Wäre richtig der Buhmann gewesen. Und also, sagte dann, das ist allerdings nicht auf der PK, die ich gefunden habe, sondern sagte dann, schon im Grunde so Richtung, ey, wir brauchen für sowas so eine Art Videobeweis. Warum legt man denn so eine Entscheidung in die Hand von einem Spieler, für den es ja selbst um total viel geht? Ich meine, St. Pauli ist mit dem Sieg, haben die Kontakt gehalten nach oben, also hatten echt noch die realistische Chance aufzusteigen. Und da so eine Entscheidung in die Hände von den Spielern zu legen, ist schon echt hart gewesen.
Ja, ich erinnere, dass es gar nicht so lange, oder ich glaube, es war glaube ich ein, zwei Jahre vorher, dass Thierry Henry im Rückspiel gegen Irland in den Playoffs zur WM-Qualifikation oder WM-Qualifikation war das, glaube ich, auch in der Verlängerung sich mit der Hand den Ball vorgelegt hat. Und da hat der Schiedsrichter ihn nämlich auch gefragt und er hat verneint, dass er sich den mit der Hand vorgelegt hat und ist genau dieselbe Herangehensweise. Der sagt dann, naja, für mich geht das hier um alles. Was soll er denn sagen, wenn er gefragt wird?
Ja, die dumme Sau, hat er einfach zu ihm.
Ja, Schwein.
Gut. So, aber inzwischen haben wir den Videobeweis und wir wissen ja, es ist alles besser geworden. Es gibt keine Diskussion mehr und alles ist super. So, dann müssen wir weitermachen hier mit der nächsten Szene. Wir sind jetzt bei Jahn Regensburg und ich habe hier mal die letzten Minuten aus dem Kicker-Live-Ticker ausgeschnitten.
Du hast das gut zusammengefasst.
Genau, und Philipp erzählt uns jetzt, was die Symbole alle heißen.
Also, ich bin bei der Recherche da nochmal drauf gestoßen und muss sagen, es war eigentlich was ein ganz großer Scheißhaufen, den wir da fabriziert haben. Wir haben uns innerhalb von 30 Sekunden gefühlt zweimal in beide Beine geschossen, selbst kurz vor Schluss. Regensburg war 18. Stimmt das überhaupt? Ich glaube Regensburg war. Ah, okay. Ja, Regensburg war Tabellenletzter. Wir krebsten so wie eigentlich auch diese Saison und gefühlt seit mehreren Jahren nur so ein paar Punkte vor dem Relegationsplatz rum. Können also den Dreier auf jeden Fall gebrauchen. Regensburg, ich glaube, Christian Rahn hat da gerade noch gespielt. Der hat seine Karriere da ausklingen lassen. Und wir sind 1-0 in Führung gegangen. Regensburg hat relativ fix ausgeglichen und ab da.
Christian Rahn hat in Regensburg gespielt? Alter, das wusste ich gar nicht.
Nein, bei
uns, oder? Christian Rahn, hat der nicht in Regensburg gespielt?
Nee. Ach so, ich dachte, du meinst, der wäre da noch bei uns gewesen. Ich habe mich auch schon gerade gewundert.
Ja, nee, der wäre. Ich frage mal Google.
Wir fragen den YouTube-Chat, der antwortet. Ja,
Christian Rahn hat für Regensburg gespielt.
Krass.
Das weiß ich nämlich auch noch. Weil Ginczek macht Mitte der zweiten Halbzeit, macht er das 2-1 und ab da ist eigentlich die Luft aus dem Spiel raus. Regensburg ist zahnloser als zahnlos. Wir machen das Ding einfach nicht zu und Ginczek grätscht völlig humorlos von hinten in Christian Rahns Beine rein. Deswegen habe ich mir das auch gemerkt. Den hat er nämlich umgeflackt, glatt rot gesehen und keine Minute später fangen wir ein völlig dämliches 2-2. Das Stadion ist verstummt, totale Schockstarre. Und während wir noch nicht mal genug Energie hatten, überhaupt uns aufzuregen. Ich war noch völlig geschockt, hat Bruns währenddessen schon das 3-2 gemacht. Ich glaube, er hat den Ball sogar noch, eigentlich hat er den schon vertändelt und ist irgendwie kurz, ist vorm Tor doch nochmal wieder im Ballbesitz gekommen und hat ihn dann reingemacht. Es völlig surreal, die ganze Szene, was sich da innerhalb von 2-3 Minuten abgespielt hat. Am Ende ist es ein Late Winner und wir sind mit 3 Punkten nach Hause gegangen.
Du musst dazu sagen, dass dieser Wechsel, den habe ich deswegen draufgelassen auf dieser Mini-Grafik, weil das die Einwechslung von Bruns ist. In der 87. Minute. Dann kommt Ginczek, dann kommt das Gegentor und dann, und das habe ich jetzt hoffentlich hier als Video, warte, Bruns. Gucken wir mal. Jetzt so langsam habe ich gedacht, werden die Videos besser, aber das ist hier nochmal ein Gegenteil, das sieht ganz schlimm aus. Aber ihr könnt es vielleicht erahnen, hier ist gerade noch der Anstoß, direkt nach dem Gegentor.
90. Minute, der lange Ball nach vorne.
Rumgeflipper, Bruns.
Und der ist entschlossen. Ball gegen Rahn.
Ball mit einer Mördergrätsche.
Das ist Gogia. Und da ist der Bruns.
Und da ist Bruns am kurzen Pfosten und macht das Ding irgendwie rein.
St. Pauli, 3-2.
Das war die Szene. Also der Ball ist eigentlich. Ah, warte mal. Ich arbeite jetzt
eigentlich, schon zweimal verloren im Zweikampf.
Warte mal, hier glaube ich. Da verteddelt er den hier schon. Das ist, glaube ich, ist noch Boll, ne? Und der setzt jetzt eben nach und setzt hier zu so einer Mördergrätsche gegen ihn hier an. Und dann kommt der Ball irgendwie nochmal rein und da sind Boll und Bruns, aber Bruns ist dann derjenige, der den Fuß irgendwie noch reinhält und dann war halt komplett Eskalation.
Es wäre ja zu schön, wenn Boll da jetzt auch tatsächlich gegen Christian Rahn noch gegrätscht hätte. Ich kann das nicht erkennen.
Nochmal.
War bestimmt Christian Rahn.
Oh, Linksverteidiger würde passen, ne?
Könnte sein, ja. Aber dafür ist die Bildqualität tatsächlich absolut viel zu schlecht. So, wir wechseln.
Also da muss man schon dazu sagen, das war echt eines der epischsten Dinger überhaupt, ne? Du kriegst irgendwie du führst 2-1, das Spiel ist gelaufen, Freitagabend, trinkst ein Bier und dann kriegst du eine rote Karte für Kincheck. Ich meine, was war denn das für eine Aktion damals? Völlig aus dem Nichts irgendwie. Ich meine, der Typ, was war denn da? Also, da weißt du überhaupt nicht, was da los war. Und dann fängt die Scheiße nämlich erst an. Und dann fängst du dir das 2-2 an. Dann bist du halt schon, dass die dann überhaupt noch weiter Fußball gespielt haben, finde ich aller Ehren wert, weil da kannst du es eigentlich, denkst du eigentlich, ach komm, scheiß drauf hier. Das Wochenende hatte ich mir anders vorgestellt.
Es hätte ein richtiger Kackabend werden können. Also hatte richtig Potenzial.
Ja, machen wir weiter zum zweiten Mal Union. Nur kurze Zeit später eigentlich, das Jahr 2013-14. Wir sind mal wieder im Aufstiegsrennen. Es ist mal wieder ein Flutlichtspiel am Millerntor. Und wir treffen eben erneut auf Union Berlin, die hier eben vor dem Spieltag die Position 4 hatten. Und jetzt muss man dazu sagen, ich musste das versuchen zu recherchieren. Ich kriege aber keine Tabelle dargestellt mit vor dem Montagabendspiel. Das habe ich zumindest nicht gefunden. Deswegen müsst ihr jetzt dazu wissen, Paderborn und Fürth hatten schon gewonnen. Also hier Fürth 37 geht auf 40, Paderborn 36 geht auf 39. Aber der KSC hatte verloren. Und dadurch konnten wir, wenn wir denn gewinnen, eben am KSC und auch an Union vorbeigehen. Wir hatten 35 und die 36 jeweils, sodass wir dann Vierter gewesen wären, halt mit einem Sieg. Und da kommen wir jetzt zum Spiel. Jetzt gucke ich kurz, da habe ich jetzt glaube ich schon, da haben wir jetzt schon St. Pauli TV, das heißt, ein bisschen besser sollte die Bildqualität jetzt werden. Ob das jetzt im Stream auch schön zu übertragen ist, weiß ich nicht, müssen wir da mal schauen. Auf jeden Fall steht es 1-1, es ist die Nachspielzeit und wir gucken uns das mal an.
Reingegangen wäre weiter 1-1. Wir gehen jetzt in die absolute Endphase der Partie. St. Pauli, die Drehung von Verhoek und das wäre fast das 2-1 gewesen für die Hamburger, aber das war ja noch nicht die letzte Chance. Weiter ging's. Der eingewechselte Meier. Schön gespielt. Auf erneut Halstenberg. Und dann ist er drin. Das 2-1 für die Hamburger. Also doch noch. Das Ganze in der 88. Spielminute. Union ja defensiv stärker in dieser Saison. Aber hier waren sie nicht zur Stelle. Da waren sie mal.
So, geht das jetzt besser mit den Videos oder sieht das immer noch scheiße aus?
Also das ist jetzt richtig verwackelt, aber wir hatten vorhin ein Video, was richtig gut lief. Okay. Also wirklich, wir hatten vorhin irgendwie das Koblenz-Ding, das lief richtig gut. Das ist jetzt tatsächlich so in dick, 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 aber den Ton hast du halt und Okay. Also wir wissen alle, wie Finn Bartels aussieht.
Absolut, immer noch gut, leichte, graumelierte Schläfen, immer noch. Einer meiner Lieblingsspieler. Ich hoffe, dass der irgendwann nochmal in diesem Leben. Aber wir wollen jetzt nicht über den Corona-Virus. Naja. So, dann müssten wir jetzt weitermachen. Jetzt muss ich hier mit meinen verschiedenen Fenstern mal wieder gucken.
Ey, was das damals für eine Truppe war, ne? Also, ich meine, ganz ehrlich, da Halstenberg legt auf Bartels auf. Schadkowski damals auch mitgespielt. Das war schon ganz cool, ne? Also, dass wir damals nicht aufgestiegen sind, ist eigentlich ganz schön scheiße gewesen.
Mario Salik war auch noch dabei, glaube ich.
Ja, den fand ich ja gut. Den fand ich immer gut, eigentlich. Der hat irgendwie, ist der nicht so, ja, weiß ich auch nicht. Das erzähle ich gerne, weil das war eins dieser Spiele, die eigentlich, also da war es schon, also um überhaupt, man sieht die Tabelle da, um überhaupt auf Platz 16 zu kommen und nur einen Punkt Rückstand auf 1860 zu haben, hat es ja schon richtig viel gekostet. Ne? Also da haben wir schon richtig eine richtig gute Rückrunde gespielt, haben dann aber trotzdem so Spiele, 29. Spieltag, zu Hause gegen Nürnberg. Für Nürnberg sieht man ja schon tabellarisch, für die geht es eigentlich um nichts mehr so. Ja, die hätten vielleicht noch unten mit reinkommen können, aber ja, Aalen, Aue und wir hatten schon echt viel Rückstand und 1860 auch. Ja, und dann ist das so ein Gümmelspiel gewesen. Ne? Also wir irgendwie nicht so richtig, Nürnberg sowieso nicht so wirklich. Ja, und dann, wir sind ja ein richtig scheiß Team nach Ecken. Ne? Also so richtig schlecht nach Ecken. Ne? Sagt man sich ja, ne? Das ist so richtig, wir können das überhaupt nicht. Aber dann, 90. Minute oder 90 plus, keine Ahnung, kommt Lasse Sobig mit diesem, ja, was ist das? Hecht, Seit, Flug, Kopfball. Schaut es euch am besten selber an.
Willkommen in Lennarty. Gute Chance für die. Braucht vielleicht die Idee zu lange, um zum Abschluss zu kommen. Ja, und dann sind wir in der 90. Minute. Eckball nochmal von der linken Seite. Das Publikum erhebt sich, weil es weiß, da könnte was passieren. Und es passiert was! 1:0. Lasse Sobig. In der Schlussminute ist der Innenverteidiger bei dieser Ecke dabei. Und könnte den Ball perfekt in den Posten, aber nicht zu halten. Für
Raphael. Wahnsinn. Ich stand während, kurz nach dem Tor, stand neben Tim. Vor dem Tor stand ich noch neben Tim auf der Gegengerade. 20 Sekunden nach dem Tor drehte ich mich zur Seite und habe Tim vergeblich versucht, er wird 10 Meter von mir entfernt, auf Knien auf den Bogen der Gegengerade und reckte die Fäuste gen Himmel. Das ist noch die Szene, an die ich mich erinnere. Ja, mega wichtiger Dreier zu Hause. Ich weiß gar nicht mehr, wen haben wir denn dann noch geschlagen?
Björn, haben wir Leipzig zu Hause geschlagen.
Auch Leipzig, genau.
Also Mike, ich habe gerade einen Tipp bekommen über YouTube, dass wenn du die anderen Videos schließt, dass die Videos dann flüssiger laufen dürfen.
Ja, das Problem ist, dass ich dann aber die ganzen... Naja, gut, ich mach mal
ja, aber jetzt hier. Wenn du so. Man City gegen Watford...
Finde ich auch wieder mal so, ja, okay. Kriegen wir hin. So, wir haben jetzt aber ohnehin, mein Browser war jetzt voll, ich musste sowieso einen neuen Browser öffnen, weil ich sonst nicht mehr genug Platzhalter hatte. Und wir kommen jetzt als nächstes, zack, zum Spiel
gegen Würzburg. Wieder so schlecht, ne?
Und jedes Mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie wir uns überhaupt in der Fernsehgeldtabelle in einen Mittelfeldplatz in der zweiten Liga gehabt haben.
Ja.
Unvorstellbar. Es geht um das Spiel gegen die Würzburger Kickers. Und ja, wie Tim schon sagt, wir sind mal wieder komplett im Eimer und haben hier schon einen unfassbaren Rückstand eigentlich. Wenn man ein bisschen genauer hinsieht, sieht man, naja, so schlimm ist gar nicht. Wir können die Würzburger Kickers einholen. Und auch das haben wir uns in den Wochen zuvor hart erarbeiten müssen, unter anderem mit einem 2:0 in Würzburg, in Nürnberg in der Vorwoche, mit dem man so ja auch nicht zwingend rechnet, weil in Nürnberg, glaube ich, also ich war da, glaube ich, nur dreimal, aber das sah immer schlecht aus, es sei denn, wir konnten gerade aufsteigen. Am Ende der Saison ist Würzburg abgestiegen und zumindest mich hat es sehr gefreut, dass 1860 in Relegation musste und die dann ja auch entsprechend verlief. So, und wir haben jetzt...
Das werde ich nicht vergessen, 1860 in der Relegation, wie die versucht haben, da so einen Spielerbruch zu...
Sieg oder Spielerbruch,
da genau. Der dicke Capo von 1860 da saß, da stand und die ganze Zeit in die Fernsehkamera dieses Abbruchzeichen machte, also wirklich so ein, wo du so dachtest, so, oh Gott, also, ja, das platzte gerade aus mir heraus.
Ja, fantastische Szenen, könnte ich mir jedes Mal wieder, da können wir auch mal eine Folge drüber machen, über das Leid von 1860 und Kaiserslautern.
Dicke Campus fordert ein Spielerbruch.
Ja, auf jeden Fall, das war das Spiel. Es stand dann gegen die Kickers lange, lange, glaube ich, 0-0. Wird mich jetzt gleich mein Browser lügen strafen, wenn ich denn hier an der entsprechenden Stelle bin. Da bin ich. Und ja, gucken wir uns mal an, was dann passierte.
Muss denn noch passieren, damit der FC St. Pauli hier trifft? Der Schuss von Lennarty und ein Siebenhandel mit der Parade. Und dann die 88. Minute. Buchtmann mit dem Schuss und mit dem Tor für den FC St. Pauli. 1:0 durch den starken Buchtmann. Der trifft hier im Robben-Style. Und Ewald-Lien, ein kurzer Blick auf die Uhr.
Ja, so war das. Buchti. Kann man machen.
Der starke Buchtmann, das will ich mal festhalten.
Super geil finde ich hier, dass da, man da sieht, wie der eine noch im Weg rumliegt und St. Pauli offensichtlich auch schon manchmal so clever war, auf Schauspielereien nicht zu reagieren, sondern die Leute einfach liegen zu lassen. Also manchmal können wir das auch. Und den macht er halt echt schick.
Ja, muss man schon sagen.
Ist gut gemacht, ne? Ich meine, Würzburg ist ja damals abgestiegen, die haben nur 7 Punkte geholt in der ganzen Rückrunde, ne? Also sowas, ja. Aber
Hollerbach als Trainer, ja, würde ich erwarten.
Das war schon ganz schön wichtig damals, das Spiel. Also wenn du die Tabelle nochmal zurück, wenn du noch einen zurückgehst, Mike, wenn du die Tabelle dir dann nochmal anguckst, ey, wenn du das nicht gewinnst, ne, also...
Das wäre schon hart gewesen, ja. Aber haben wir ja. Alles gut.
Ja.
So. Wieso habe ich denn jetzt hier in meiner Software eigentlich eure beiden Skype-Kanäle nicht mehr drin? Okay, macht nichts. Dann sind wir nochmal eins weiter. Und das ist das Heimspiel gegen Heidenheim. Und wer wollte das machen? Tim. Nee, ich bin falsch. Ich habe in unserer Liste tauschen müssen, weil das chronologisch nicht mehr richtig war. Es ist jetzt erst Heidenheim und danach kommt Kiel.
Okay.
Und damit
von mir ist das ganz gleich.
Wenn du das so alle so ineinander gebracht hättest.
Ja, aber echt, das weiß ich gar nicht mehr.
Das ist live, meine Damen und Herren.
Genau. Wir sind gut gestartet in die Saison 2017, 2018. Gewinnen 1:0 in Bochum. Damals durch das Tor von... Es war auf jeden Fall Bernd Nährich, der mit so einem Foul an der Mittellinie, also heutzutage mit ein bisschen Abstand, ist ja verjährt, kann man sagen, es war ein klares Foul, den Ball gewonnen hat und dann gewinnen wir 1:0 in Bochum und da hat man dann auch gedacht, so haben wir auch echt guten Fußball gespielt, da hat man gedacht, dieses Jahr, jetzt sind wir mal richtig, das ist soweit. War es aber nicht, dann spielen wir 2:2 in Dresden, fliegen in Paderborn im Pokal raus. Damals Paderborn, alle gedacht, so, wie kann man denn in Paderborn rausfliegen? 2 Jahre später haben die erste Liga gespielt. Damals irgendwie mit Leuten wie zum Beispiel Sven Michel, der jetzt auch in der ersten Liga auch schon 1-2 Tore gemacht hat. Dann traumhaftes 0-3 in Darmstadt. Super. Und dann haben wir zu Hause gegen Heidenheim gespielt und ja, Heidenheim ist ja eins der Teams, die ich so Aalen, Ingolstadt, Sandhausen, Heidenheim, die ich fast Regensburg auch noch, die man da fast mit gleichsetzen kann, gegen die wir noch nie gut gespielt haben. Es hat noch nie gut ausgesehen. Wir haben noch nie großartig gegen die gespielt. Und das war gegen Heidenheim auch so. Allerdings war es da gegen Heidenheim eher so, dass wir gar nicht so schlecht gespielt haben, aber wir haben halt kein Tor gemacht. Aber dann kam eine Ecke. Oh, achte, schon drauf, noch eine Ecke. Wir sind vielleicht doch gar nicht so schwach nach Ecken. Auf jeden Fall, Ecken in der Nachspielzeit können wir vielleicht ganz gut, weil dann kam eine Ecke für den FC St. Pauli in der Nachspielzeit und da tauchte dann ein gewisser Johannes Flum frei am 5-Meter-Raum auf.
Ich muss mal vielleicht ganz kurz einhaken, weil es gibt nicht allzu viele Heimspiele in den letzten 25 Jahren, die ich verpasst habe. Dieses ist eins davon. Und zwar, weil ich mit meinem Sohn bei einem Fußballturnier in Dänemark war. Und der Trainer meines Sohnes ist auch großer St. Pauli-Fan. Schönen Gruß an der Stelle, steht im Block 1. Und wir waren also den größten Teil, zumindest dieser gut 90 Minuten, dann damit beschäftigt, in den Spielpausen unseres Sohnes oder unserer Söhne vor dem Live-Ticker zu verfolgen. Und er war dann gerade mal kurz woanders hingegangen, als dann diese Ecke kam und dieses Tor fiel. Und daraufhin eskalierte ein kleiner Block auf diesem Turnier in Dänemark.
Spieler per Kopf, diesmal deutlich schwieriger zu verwerten für die einzige Sturmspitze nach der Auswechslung von Alagui zur Halbzeit. Als sich alle schon auf ein 0:0 eingestellt hatten, eine letzte Ecke, eine von 11 Ecken in der zweiten Halbzeit. Für St. Pauli, Flum eingewechselt, 1:0. mit der letzten Aktion der Partie doch noch der Siegtreffer für St. Pauli.
Und ich werde nie vergessen, diese geile Szene, wie Flum vor der Süd steht und einfach nur am Pfosten so leicht in die Knie, die Hände nach vorne gereckt und da jubelt. Ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt nochmal sehen. Ich glaube, da gibt es entweder, ich glaube von Gröni ein Foto, ich bin nicht ganz sicher. Oh, das ist super geil. So, mal gucken da. Hier, dieses, zack. Ah, schade, kann man nicht sehen. Ja, also das war das Tor von Flum gegen Heidenheim.
Und ja, kann man ganz gut machen. Ich meine, wann kommst du schon mal? Wann liegt der Ball denn schon mal so aus dem Nichts? Also sah ja nicht so da aus, dass er damit rechnet. Aus dem Nichts, 3 Meter vor der Torlinie, frei vor deinen Füßen und du hast um dich herum keinen Gegenspieler.
Vor allen Dingen, wenn du so wie Flum eigentlich mitten im Weg stehst.
Ja, genau.
Und es eigentlich schaffen müsstest, das eigene Tor zu verhindern. Aber, naja.
Heidenheim hat dann auswärts noch eine andere Geschichte. Auswärts in Heidenheim für den FC St. Pauli ist dann eher noch eine andere Sache. Da können wir ja dann, werden wir wahrscheinlich bei nächster Gelegenheit dann mal drüber sprechen, wie das dann auswärts läuft. Weil zu Hause gegen Heidenheim, da läuft es ja ganz okay für uns.
Ja, auswärts.
Aber der Torwart klebt auch ganz schön auf der Linie da, wenn man das jetzt mal sieht, ne? Hinter der Linie sogar.
Ja, und der andere Spieler hier am Pfosten, der hätte da mal rüberlaufen können.
Nein. Der lehnt sich an, ne?
Guck mal, der hält sich da fest am Pfosten. Ja. Der kann nicht mehr. In
der macht schon Pause. Ja, 92. Minute. Also, da war Konditionstraining angesagt am Montag.
Super Stellungsspiel schießt er das hier an der Stelle.
Ja, okay. Der sieht auch alles. Nichts,
ne? Nee, doch, der steht okay. Das kann er nicht viel besser machen.
Durch,
durch 10 Spieler durch. Sieht er gut, ne?
So, aber jetzt kommt die Szene, auf die Philipp sich schon freut, nämlich das Spiel gegen Kiel. Jetzt bin ich wieder mit den Bildschirmen und den Folien durcheinander gekommen.
Ich hole mir nochmal ein Bier.
Sollte es sein. Mach das mal. So, Tim.
Ja. Tim holt sich nochmal ein Bier.
Nee, Philipp erzählt das.
Ich kann das mal erzählen. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass das Wetter mega scheiße war an dem Tag. Ich habe auch mal nachgeguckt, das war im Februar 2018, 24. Spieltag. Die Kieler waren deutlicher Favorit, weil die schon lange oben mitspielten und vor allem, weil sie den Top-Stürmer der zweiten Liga in ihren Reihen hatten, der bekanntlich eigentlich dem FC St. Pauli gehörte und nur an die Kieler ausgeliehen war. Wir gurkten mal wieder nur mit wenigen Punkten vorm Tabellenplatz 15 rum, jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, doch genau, vom Tabellenplatz 16 rum und auch während des gesamten Spiels waren die Kieler eigentlich klar die bessere Mannschaft. Deutlich besser in der Spielanlage, eigentlich erstaunlich, dass die nur 2 Tore gemacht haben. Wir kommen, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Buadus, nee, ich glaube, Neudecker hat das 1-0 auch gemacht, nach irgendwie einem Abprallerschuss von Buadus und ein Abpraller, Neudecker versenkt den. Die Kieler gleichen danach relativ schnell aus und
nochmal. Da steht doch alles. Du
musst genau, nochmal. Nochmal Neudecker. Genau. Ah ja, stimmt. Ja, sorry. In solchen Spielen kannst du auch auf gewisse Sachen kannst du dann auch wetten. In dem Spiel hätte man darauf wetten müssen, dass Marvin Doksch gegen uns ein Tor macht im Millern-Tor. Also das sind einfach No-Brainer, die man setzen muss.
Aber jetzt haben wir 2-2 von Neudecker. War das nicht so ein Volley-Schuss?
Ja, genau. Den lupft Buadus rüber zu ihm ans linke Fünfer-Eck und der nimmt den Volley und versenkt ihn in Winkel. Das war ein ziemlich geiles Tor. Und kurz vor Schluss, im Nachhinein muss ich jetzt sagen, wo wir hier die ganzen Spiele sehen, dafür, dass wir so schlecht bei Ecken sind, machen wir ganz schön viele Siegtore nach Ecken. Also, Mike, ich weiß nicht, du hast das Video bestimmt. Abelvor nach einer Ecke, das ist der feuchte Traum in diesem Jahr von vielen von uns. Abelvor und Ecke, das gab es dieses Jahr leider noch gar nicht.
Park, dann schalten Schneider und Buadus schnell.
Nochmal die Bude
von Neudecker. Neudecker. Super. Wunderschön. Ding, ja. Zum Ausgleich. Markus Anfang, er war zufrieden mit dem Remis, wechselte defensiv, aber die Boys in Brown, sie hatten was dagegen, kurz vor Schluss. Christopher Avivor per Kopf. Und natürlich ist es Richard Neudecker, der seine überragende Leistung noch mit einem Assist krönt. Wuchtig eingeköpft gegen den...
Durch die Beine per Kopf.
Durch die Beine. Hat er auch garantiert hingezielt.
Hat er ausgeguckt. Sehe ich auch
die
so.
Richtigen Profis, die zielen durch die Beine. Genau.
Ja,
das also sensationell. Ich erinnere mich noch, dass der Kieler Anhang eigentlich durchgehend damit aufgefallen ist, Scheiß St. Pauli zu singen. Und an eine sehr, sehr geile Choreo von der Süd vom Spül mit Stay Rebel, Stay Root mit Rauchtöpfen. Genau, da sieht man es doch auch. Das war eindrucksvoll. Das ist mir gut im Gedächtnis geblieben, der Tag.
Das war ziemlich cool. Gegen Kiel kann man immer gut gewinnen, finde ich. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir kommen zum... Oh, wir sind schon bei der vorletzten Nummer. Lasst mich kurz den Bildschirm wechseln. Wir kommen zum... Eieiei, Heimspiel gegen Paderborn. Lass mich mal kurz gucken, ob ich das noch repariert bekomme. Das sieht ja furchtbar aus. Da ist der Monk in mir leider nicht... So, so besser. Also, Paderborn, Heimspiel... Richard Neudecker macht uns spät glücklich.
Ich glaube, Philipp. Es war eine englische Woche, glaube ich, war es. Ich erinnere mich auch noch, dass wir ziemlich ärgerlich in Rückstand geraten sind, weil das war, ich glaube, Ziereis hat sich irgendwie, der hat ein schlechtes Stellungsspiel gehabt und wurde da ziemlich übertölpelt von so einem Pass in die Tiefe, den eigentlich jeder erwartet hat, nur er nicht. Und Zulinski macht das 1-0 für Paderborn und feiert direkt an der Ecke gegen gerade Südkurve. Das war schon mal richtig, richtig kacke. Dann haben wir
Es war damals so, dass Paderborn uns eigentlich komplett an die Wand gespielt hat.
Ja, die waren deutlich besser, keine Frage. Auch durchgehend bis zum Ende besser. Wir haben ziemlich Glück oder ziemlich schnell im Anschluss hat Diamantakos eigentlich ein geiles Ding gemacht. Den hat er, glaube ich, mit dem Außenriss getunnelt vom 16er aus, den Torwart.
Ausgeguckt, ne?
Ja, der hat einfach das Auge, das weißt du doch.
Diamantenauge.
Und ich bin der Meinung, Fährmann wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Für die letzten 20 Minuten oder die letzte Viertelstunde. Bin ich aber nicht mehr ganz sicher. Ich weiß aber noch, der hat den Ball auf Neudecker vorgelegt, der dann in einer unnachahmlichen Grätsche unter Einsatz seines Lebens und in Kaufnahme einer Kollision mit dem Pfosten das 2-1 markierte.
Das gucken wir uns mal an. Wir sind hier bereits 91, 28 gespielt. Schauen wir mal.
Und Fährmann im Abseits.
Eingewechselt mit einem Traumpass auf Fährmann. Eingewechselt, der will chippen, wird aber zur unfreiwilligen Vorlage für Richie Neudecker eingewechselt. Der macht das 2-1 und semmelt volle Möhre gegen den Pfosten mit dem Oberschenkel und der Hüfte. Hier, kein Abseits, für mich gleiche Höhe. Der Pass von C hier, eine Granate für Fährmann. Und den muss der Niederländer natürlich selbst machen. Er will ihn vorbei chippen. Es wird eine unfreiwillige Vorlage. Neudecker da, 2-1. Und der Dreier in dieser Partie. Am Ende in allen...
Fantastisch. Naja, das tut echt weh. Also da weiß ich noch, da habe ich auch im Stadion echt gezuckt. Aber nur kurz, weil ich war da natürlich auch mit Jubeln beschäftigt.
Ja, es sah vor allen Dingen, ich weiß noch, von meinem Platz sah es so aus, als wäre das rechte Bein rechts vom Pfosten und das linke Bein links vom Pfosten gewesen.
Scheiße. Schmerzhaft, so.
Aber, ja.
Gut, wir sind tatsächlich schon bei der letzten Szene. Die darf ich nochmal. Dann lasst mich kurz die Folie wechseln und den Bildschirm. Zack, so, da sind wir wieder. Und die wird wahrscheinlich jeder irgendwie hier noch vor Augen haben, weil die ist auch noch nicht gar nicht so furchtbar lange her. Es war die Rückrunde der Saison 18-19 und wir trafen mal wieder am Millerntor auf Union Berlin. Wie ihr hier seht, ist es erneut tabellarisch der Aufstiegskampf, der uns da beschäftigt. Wir haben verfolgt den HSV und den 1. FC Köln und wir konnten mit diesem Spiel, wenn wir es denn gewinnen, eigentlich einen ganz guten Schritt machen. Kurze Zeit vorher war Alex Meyer verpflichtet worden und hatte bei einem Einsatz in Darmstadt nur 6 Minuten auf dem Platz gestanden, konnte da leider die 1-0-Führung auch nicht verteidigen, die wir da hatten. Hier hingegen lief es dann eigentlich alles super. Wir haben durch Samir Lagui und eben Alex Meyer eine 2-0-Führung herausgeschossen. Und das Ding war eigentlich gefühlt durch, bis Union, also in meiner Wahrnehmung, so ab der 70., 75. Minute auf irgendwie doch nochmal anfing, Fußball zu spielen. Und dann kündigte sich das so langsam in den Minuten vorher an. Und schwuppsiwupps haben die innerhalb von 3 Minuten 2 Tore geschossen, nämlich Grisha Prömmel und eben Abdullahi. Und damit stand es dann 2-2. Das war natürlich ziemlich ein Stimmungskiller in einem bis dahin ziemlich stimmungsfrohen Rahmen. Und plötzlich sang nur noch der Gästeblock, als dann Folgendes passierte. Wir haben wieder die 92. Minute.
Gegen den Nachschuss. Nachspielzeit. +4 angezeigt. Buchtmann eingewechselt und aufgepasst. Schlampiges Foul vom Torschützen zum 2-2. Der greift an die Schulter, dreht den Gegenspieler. Ist ein klares Foulspiel. Wird überall gepfiffen. Und im 16er, hier kann man es gut erkennen, ist es halt ein Elfmeter. Alex Meyer. Cool, nüchtern, souverän. 3-2. Fußballgott Alex Meyer und das Millern-Tor explodierte. Endlich wieder ein Tor, auch in der Nachspielzeit für die Kiezkicker. Und nach 2-0 und 2-2 doch noch ein 3-2 gegen den direkten Konkurrenten.
Meine Lieblingsszene bei dem Ausschnitt, ich habe das, als ich das vorhin gemacht habe, musste ich da auch schon so lachen. Wenn jetzt hier gleich das seht, der haut er ihn um. Der Schiedsrichter zeigt zum Elfmeterpunkt und Buchti zeigt auch zum Elfmeterpunkt. Finde ich super, wie er die Szene sofort
an die zieht. Weiß er direkt Bescheid.
Und direkt Bescheid weiß. Fand ich ganz großartig.
Zusammenfassend muss man sagen, dass Union Berlin ja nur noch recht ungern ans Millern-Tor kommt, würde ich schätzen.
Ja, aber ich glaube, das tut sich nichts, weil wir fahren da ja auch nicht so gerne hin.
Ja, stimmt. Genau.
Also ich war auch schon mal bei Union, da haben wir auch, hat Matuschka in der Nachspielzeit.
Boah. Ja, ich erinnere auch in der Saison, als wir in Darmstadt den Klassenerhalt geschafft haben, da haben wir doch in Union auch mit diesem Luftloch von Himmelmann da uns irgendwie kurz vor Schluss eingefangen. Das war auch ein Kackhaufen. Mann, Mann, Mann.
Das war, glaube ich, das Spiel erste... war übrigens auch ziemlich, also nee, da haben wir 2-0 geführt und niemand wusste eigentlich warum. Da haben wir auch so eine Scheiße zusammengespielt. Also da hatten wir ja davor, ich glaube, haben wir davor oder danach in Paderborn gewonnen.
Boah, ja, das habe ich
jetzt nicht versucht. Dann danach haben wir in Paderborn gewonnen. Also es war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch das Hinspiel. Wir hatten ja gerade eben aus der gleichen Saison das Hinspiel zu Hause gegen Paderborn, wo wir auch in der Nachspielzeit gewonnen haben. Da haben wir also, dass wir damals überhaupt ernsthaft darüber nachgedacht haben, dass wir könnten aufsteigen, was wir da für Scheißspiele gewonnen haben, ne? Die haben wir jetzt dann in der, also jetzt unter Lukai haben wir die alle verloren. Die Scheißspiele. Unter Kauczynski zu der Zeit haben wir die alle gewonnen. Die ganze Kacke, die haben wir alle gewonnen. Alle durch.
Ja, den Gegner in schlechte Spiele zwingen. Da hast du immer eine Siegchance. Das ist
eine gute Taktik.
Ja, sag mal, bevor das hier endet, mir ist währenddessen noch ein spätes Siegtor eingefallen.
Ja, sag mal.
Und zwar Bielefeld 2015 oder 2016, weil wie 4. oder 5. Spieltag, haben wir 2-1 am Millern-Tor gewonnen. Schenk Schein macht, glaube ich, in der 90. Oder haben wir das deswegen aussortiert?
Na, no, das... nee, weiß ich nicht.
Ich glaube, das war auf der Liste mit drauf. Ich glaube, das habe ich nicht mit reingenommen, weil... Kann es sein, dass das 3-1 war oder so?
Welche Saison? Ich habe das gerade nicht. Das hier?
Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ich glaube, das ist... Nee, warte mal.
16, 17.
33. Ja. Nee, das war irgendwie Anfang dieses, irgendwie 4. oder 5. Spieltag. Oder war das nicht
Bielefeld? Genau,
doch, das war
St. Pauli TV hier, ne?
Ja.
St. Pauli TV, super Sache, könnt ihr euch alle abonnieren. Warte mal, hier ist 21. Auswärts, dann müsste es der 4. zu Hause gewesen sein. Guck ich kurz.
Das würde ja passen.
Sagst du, wir haben spät gewonnen. Ich kann mich da nicht dran erinnern.
Doch.
Zusammenfassung.
Wir schauen uns
das an. Selbst
wir
sind
auch hier im
Sektor. Ja, neues
Rewatch. Da am Ende über den Kasten.
von Volkan Jesin geschossen hat.
Wir
sind bereits in der Schlussphase dieser Partie, die 89. Minute. St. Pauli drückte nochmal. Es war zu spüren, es könnte nochmal was gehen. Sobota legt ab, Guadus und nochmal Sobota! Hesel am Ende mit einer Hand gerade so drüber, verhindert hier das 2:1 und sorgt für den Exo.
Bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich gewinne das Ding doch gewinnen, oder nicht?
Sei mal groß, das war jetzt für Bielefeld. Kommt
mal von Guadus und dann Cenk Şahin mit dem 2:1. In der letzten Minute dieser Partie sorgt Şahin für den Siegtreffer.
Ja, das ist rausgeflogen, weil da im Jubel sind
die
dann Şahin
kam gut von Hedenstad.
Die freuen sich zu
tun. Ja, das ist schwierig.
Aber mach
ja
schon.
Jetzt erinnere ich mich auch wieder.
Okay. Sorry, da konnte ich einfach nicht Ja sagen.
Gut, wir haben es geschafft. Alle YouTuber würde jetzt sagen, hey, abonniert unseren Kanal, hinterlasst uns ein Like, empfiehlt uns weiter. Aus dem Alter sind wir raus. Wir würden uns trotzdem über Feedback freuen. Ich nehme jetzt schon mal aus den bisherigen Rückmeldungen mit, Videos zeigen ist eine ganz tolle Idee, aber geht vielleicht im Stream gar nicht so gut. Trotzdem natürlich einmal die Frage, wie war das insgesamt vom Aufbau her? Können wir das mit so einem Thema erneut machen? Wir würden dann nicht nochmal die schönsten Siegtreffer machen, sondern halt vielleicht irgendwas anderes. Wir haben da ganz tolle Ideen.
Wir würden gerne immer die schönsten Siegtreffer machen, aber wir abziehen zu so wenig.
Wir gewinnen zu selten. Ja, und in diesem Sinne, ne, verfolgt uns gerne auch weiterhin im Blog. Wir haben die Lage etwas eingedämmt, weil da einfach momentan zu wenig Berichtenswertes ist und wir auch irgendwie wenig Lust haben, das, was auf kicker.de zur Corona-News irgendwie rauskommt, ständig hier wiederzugeben. Da fassen wir uns etwas kürzer, aber es wird trotzdem auf diesem Medium weiter die ein oder anderen Inhalte geben. Habt ihr noch
letzte Worte? Es gibt übrigens immer noch 66 Zuschauer meldet YouTube, deswegen, also vielleicht sind die alle eingeschlafen, es kann sein, weiß ich nicht. Aber ist also für die...
Vielen Dank fürs Durchhalten.
Die haben zumindest durchgehalten. Ja, genau.
Alles klar. Gut, dann in diesem Sinne Forza St. Pauli und dann vielleicht bis demnächst. Adios.
Bei Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und händelt die Chance, weil er mit dem